Liebe Geschwister, wenn wir die Bibel ganz am Anfang der Offenbarung öffnen, dann heißt es dort als Überschrift, und ihr dürft es gerne nachschlagen, die Offenbarung des Johannes. Und das ist eigentlich ein recht guter Titel für dieses Buch. Ursprünglich hatte dieses Buch aber gar keinen Titel. Es wurde von den Übersetzern hinzugefügt. Trotzdem darf man sagen, es ist ein recht guter Titel. Fakt ist, das römische Imperium wollte Johannes vernichten. Historische Quellen berichten, und wir sind uns ziemlich sicher, dass es so oder ähnlich tatsächlich passiert ist. Der römische Kaiser versuchte, den Apostel Johannes in siedendem Öl zu kochen. Eine sehr schmerzhafte Art zu sterben. Sie steckten den Apostel Johannes also in einen großen Topf mit siedendem Öl, aber nichts passierte. Gott beschützte sein Leben. Sie überlegten, was sie tun könnten, um ihn loszuwerden. So beschlossen sie, ihn auf die kleine Insel Patmos zu verbannen. Sie dachten wohl, wenn wir ihn verbannen, wird das Christentum dann vielleicht aussterben. Dazu muss man noch wissen, dass der Apostel Johannes der letzte der Apostel Jesus war, also der letzte der 12 Apostel war. Alle anderen waren tot. Sie waren hingerichtet worden oder sind unnatürliche Tode gestorben als Folge ihres Glaubens an Jesus Christus. Und Johannes war der letzte. Als nun der Apostel Johannes auf der kleinen Insel Patmos das Wort Gottes hörte und ihm verschiedene Sachen gezeigt wurden, schrieb er sie diese nieder. So entstand das Buch der Offenbarung. Der Titel, die Offenbarung des Johannes, ist, wie ich gesagt habe, ein eigentlich recht guter Titel. Aber ich mag den Titel, den Gott diesem Buch gab, besser. Man findet den Titel, den Gott diesem Buch gab, im ersten Kapitel, im ersten Vers der Offenbarung. Dort lesen wir das Folgende. Dies ist die Offenbarung Jesu Christi. Dieses Buch, das letzte Buch der Bibel, ist nicht über Johannes. Es ist primär auch kein Buch über Dämonen, Drachen oder den Antichristen. Es ist ein Buch über Jesus Christus. Dies ist der eigentliche Inhalt dieses Buches. Nirgendwo wird dies klarer als im 5. Kapitel. Kapitel 4 und 5 sind schon außerordentliche Kapitel. Am Anfang des 4. Kapitels hört Johannes eine Stimme, die zu ihm sprach: Steig herauf, ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen soll. Er wurde in seiner Vision in den Thronsaal Gottes geführt. Er steht vor dem Thron Gottes im Himmel. Eine wunderbare Offenbarung tut sich ihm auf im 4. Kapitel. Anschließend im 5. Kapitel wird das Fundament gelegt für das, was ich euch heute erzählen möchte. Lasst uns nun einen Blick auf Johannes werfen, der in seiner Vision im Thronsaal Gottes steht. Kapitel 5, beginnend mit Vers 1. In der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, sah ich eine Buchrolle. Sie war innen und außen beschrieben und mit 7 Siegeln verschlossen. Dieses Buch oder diese Buchrolle war wohl eher eine Schriftrolle als ein modernes Buch. Eine Schriftrolle konnte man auf beiden Seiten beschreiben und es dann zusammenrollen. Anschließend wurde oft ein Siegel angebracht. Hier sitzt nun einer auf dem Thron mit einer Schriftrolle in der Hand. Interessant ist, dass hier immer wieder die Rede ist von Büchern. Das heißt, dass Gott Aufzeichnungen macht von allem, was geschieht. Dieses Buch ist in der rechten Hand dessen, der auf dem Throne sitzt. Und ich sah einen mächtigen Engel, der mit lauter Stimme fragte: Wer ist würdig, die Siegel aufzubrechen und das Buch zu öffnen? Hier wird also eine Frage gestellt, nämlich die Frage nach Würdigkeit. Aber es gab niemanden, der es öffnen und hineinsehen konnte, weder im Himmel noch auf der Erde noch unter der Erde. Wie viele waren würdig? Absolut keiner. Ich weinte sehr, weil niemand gefunden wurde, der würdig war, das Buch zu öffnen und hineinzusehen. Johannes weint, weil er selber nicht würdig ist, das Buch zu öffnen und darin zu lesen. Da sagte einer der Ältesten zu mir: Hör auf zu weinen, der Löwe aus dem Stamm Juda und Nachkomme Davids hat den Sieg errungen. Er ist würdig, er wird die 7 Siegel aufbrechen und das Buch öffnen. Weine nicht, sagt der Älteste zu ihm, verliere nicht die Hoffnung, denn der Löwe aus dem Stamm Juda, der ist würdig, das Buch aufzumachen. Eine kurze Frage, wer ist dieser Löwe aus dem Stamm Juda? Wer ist es?
Jesus Christus.
Jesus Christus, genau. Das ist einer seiner verschiedenen Titel. Johannes denkt, nun werde ich einen Löwen sehen. Er dreht sich also um und sieht etwas völlig anderes. Da sah ich direkt vor dem Thron, umgeben von den 4 mächtigen Gestalten und vom Kreis der Ältesten, ein Lamm stehen. Johannes hört von einem Löwen, dreht sich um und sieht ein Lamm. Es sah aus, als ob es geschlachtet wäre. Es hatte 7 Hörner und 7 Augen. Das sind die 7 Geister Gottes, die in die ganze Welt gesandt worden sind. Das Lamm ging zu dem, der auf dem Thron saß, und nahm die Buchrolle aus seiner rechten Hand. Eine bemerkenswerte Szene. Hier einige Fragen für euch zum Einstieg in das Thema, der Mann der Offenbarung. Warum weint Johannes im Thronsaal des Himmels? Warum ist das Lamm würdig? Was hat das Lamm getan, dass es so aussah, als sei es geschlachtet? Warum ist dieses Lamm würdig, das Buch zu öffnen und sonst niemand? Zu diesem Thema möchte ich euch eine wahre Geschichte erzählen. Es war eine Frau, sie hieß Linda, die hatte einen Antrag für eine Kopie ihrer Geburtsurkunde gestellt beim zuständigen Amt im Staat Nebraska in USA. Sie wollte einen Pass beantragen und so wartete sie auf diesen Brief. Als dieser Brief nun endlich ankam, verlor sie fast den Boden unter den Füßen, denn da stand in großen Buchstaben: Adoptierte Geburtsurkunde. Was soll das? Jemand muss einen gewaltigen Fehler gemacht haben, denn wenn ich etwas weiß, dann weiß ich, dass ich nicht adoptiert wurde. Das müsste ich wissen. Ich bin 42 Jahre alt, habe selber 4 Kinder. Da muss jemand einen gewaltigen Fehler gemacht haben. Aber irgendwie hat dann doch der Zweifel an ihr genagt und so griff sie zum Telefonhörer. Ihre Eltern konnte sie nicht mehr fragen, die waren beide bereits verstorben, und so telefonierte sie mit ihrem Onkel. Kannst du dir vorstellen, da muss jemand einen gewaltigen Fehler gemacht haben. Auf meiner Geburtsurkunde, die ich heute erhalten habe, steht adoptierte Geburtsurkunde. Was hältst du davon? Betretenes Schweigen am anderen Ende der Leitung. Was ist los? Gibt es da etwas, was ich wissen sollte? Eigentlich schon. Deine Mutter und dein Vater haben mir das Versprechen abgenommen, dir nie etwas darüber zu sagen. Aber da sie nun beide verstorben sind und du es ohnehin schon herausgefunden hast, kann ich dir auch die ganze Wahrheit sagen. Es ist wahr, du wurdest adoptiert. Linda hängte den Hörer auf, dachte kurz darüber nach, über die Tatsache, dass sie ihr ganzes Leben lang belogen worden war. Sie telefonierte mit ihrer Schwester Joanne. Joanne, was ist los, Linda? Du klingst nicht besonders gut. Es geht mir auch nicht gut. Ich fühle mich gar nicht gut. Ich will etwas wissen. Bin ich deine richtige Schwester, ja oder nein? Wiederum betretenes Schweigen am anderen Ende der Leitung. Hör mir gut zu, Joanne. Ich habe ein Recht, die Wahrheit zu erfahren. Ja, Linda, es ist wahr. Ich musste Mom und Dad versprechen, nichts zu sagen, aber da du es bereits selber herausgefunden hast und sie beiden gestorben sind, kannst du auch gleich die ganze Wahrheit erfahren. Ja, es ist wahr. Du wurdest adoptiert. Linda ist am Boden zerstört. Nicht, weil sie adoptiert wurde, sondern weil sie ihr ganzes Leben lang belogen worden war. Darüber, dass ihr niemand gesagt hatte, woher sie kam, wer sie wirklich war. Sie fiel in eine tiefe, tiefe Depression. Sie schloss sich während Tagen in ihrem Zimmer ein. Sie aß nichts und trank nichts und wollte mit niemandem sprechen. Schließlich ging ihr Ehemann zu ihr, setzte sich zu ihr aufs Bett, legte seinen Arm um sie und sagte zu ihr, Linda, ich weiß, dass dies alles sehr schwer sein muss. Warum versuchst du nicht, deine leiblichen Eltern zu finden? Vielleicht geht es dir dann wieder besser. Mike, sagte sie, das ist kein Märchen. Nicht jede Geschichte hat ein Happy End. Meine Mutter wollte mich damals nicht haben, warum sollte sie mich jetzt haben wollen? Ich weiß, dass es schmerzhaft ist, entgegnete Mike, aber ich glaube, dass du dich nicht noch schlechter fühlen wirst, wenn du es versuchst. Außerdem haben wir 4 wunderbare Kinder. Wäre es nicht gut zu wissen, wer deine biologischen Eltern waren? Vielleicht könnten wir noch etwas in Erfahrung bringen von deiner Seite, der Familie. Linda wusste natürlich in ihrem Herzen, dass es das einzig Richtige war. Das einzige Problem war, wo beginnen? Wo fängst du an, wenn du nichts weißt? Da kam ihrer älteren Schwester in den Sinn, dass sie die Vornamen ihrer biologischen Eltern kannte. Und so beschloss Linda, ein kleines Inserat in der Omaha-Zeitung erscheinen zu lassen, und dies sah so aus. Mein Name ist Linda, geboren in Omaha von Jeannie und Warren am 8. Juli 1950 und zur Adoption freigegeben. Meine Adoptiveltern sind verstorben. Ich möchte keine Probleme verursachen. Ich suche nur Informationen oder eventuelle Wiedervereinigung. Wer bin ich? Viele Menschen wurden schon gezwungen, diese Frage zu stellen. Linda ist bei weitem nicht die Einzige, die diese Frage nach dem Wer bin ich stellen musste. Irgendwann im Leben merken viele Menschen, dass ihnen irgendetwas fehlt. Sie wissen nicht alles, was es zu wissen gibt. Sie wissen nicht, wo sie im großen Ganzen überhaupt reinpassen. Viele Menschen stellen sich diese Frage, wer bin ich? Jeder von uns wird irgendwann in seinem Leben diese Frage beantworten müssen. Wer bin ich? Wohin gehöre ich? Dies passiert immer wieder durch alle Jahrhunderte hindurch. Einer der berühmtesten Fälle ist jener eines Mannes, der im Evangelium nach Johannes beschrieben wird. Es heißt in Lukas 23, Abvers 32, es wurden aber auch andere hinzugefügt. 2 Übeltäter, dass sie mit ihm hingerichtet würden. Und als sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, kreuzigten sie ihn dort und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten und einer zur Linken. 2 Übeltäter wurden zusammen mit Jesus gekreuzigt. Einer davon wurde sehr berühmt. Du kennst ihn als den Verbrecher am Kreuz. Das ist alles, was wir von ihm wissen. Es gibt nicht mehr Informationen. Wo wurde er geboren? Wir wissen es nicht. Wo ging er zur Schule? Das wird uns nicht gesagt. Wo lebte er? Wir wissen es nicht. Wir wissen fast nichts über ihn. Alte Legenden berichten verschiedene Sachen über ihn, da wir Menschen ja gerne wissen, wer es ist und wie es geschehen ist und wer es war. So wurde ihm ein Name gegeben und es wurden Geschichten erfunden. Tatsache aber ist, dass wir nichts von ihm wissen. Alles, was wir wissen, ist das, was in der Bibel steht. Und hier steht sehr, sehr wenig. Matthäus sagt, er war ein Mörder. Lukas nennt ihn einen Übeltäter und Markus nennt ihn einen Räuber. Sonst wissen wir nichts. Am Ende seines Lebens sind es nur drei Worte, die sein Leben beschreiben. Drei Worte für ein ganzes Leben. Das sollte uns eigentlich zu denken geben. Welche drei Worte werden eines Tages mein Leben beschreiben, wenn ich die Ziellinie übertreten muss? Drei Worte, das ist am Ende, ist alles, was du bekommst. Drei Worte. Nur ein paar kurze Worte am Ende. Geh doch einmal über den Friedhof und schau dir mal an, was auf den Grabsteinen steht. Ein paar kurze Worte bedeuten allerdings nicht, dass man damit nicht sehr viel sagen kann. Auf einem Grabstein standen diese folgenden Worte, leider ins Deutsche übersetzt, verlieren sie den Reim, aber schauen wir mal, was dort gestanden hat. Unter diesem Stein liegt meine Frau, sie hat nun Ruhe und ich ebenso. Ein paar kurze Worte, die Bände erzählen. Mörder, Räuber, Verbrecher, Übeltäter, das ist alles, was bleibt. Ein paar kurze Worte, auf deinem Grabstein ist alles, was du bekommst. Die Chance, dass du deinen eigenen Grabstein lesen kannst und deine eigene Todesanzeige, sind verschwindend gering. Wie du einmal erinnert werden wirst, das kannst du mir glauben, das hast du längst begonnen niederzuschreiben. Jeden Tag, Tag für Tag, die Entscheidungen, die du heute machst, werden darüber entscheiden, wie du erinnert werden wirst. In alle Ewigkeit, nicht nur hier auf Erden, sondern vor allem im Himmel. Matthäus, Markus und Lukas nennen diesen Mann einen Mörder, Räuber und Übeltäter, das ist alles. War er ein guter Vater? Keine Ahnung. Wir wissen es nicht. War er ein guter Mensch, bevor er zum Verbrecher wurde? Auch das wissen wir nicht. Denn das war nicht sein Leben. Am Ende ist er ein Verbrecher. Er war das Schlimmste, was die Herrschenden von Israel finden konnten, um die Kreuzigung von Jesus noch erniedrigender zu gestalten. Ein wertloser Mann. Er hatte nicht viel vorzuzeigen am Ende. Nun stellt euch eine Frage. Wenn du dich wie Johannes im Thronsaal des Himmels befindest, du stehst vor dem Thron Gottes, hast du Grund zu weinen? Was würde dir wohl durch den Sinn gehen? Du blickst zurück auf dein Leben. Wie würdest du dich fühlen in der Gegenwart Gottes? Die Bibel sagt uns, dass wir ein ernstzunehmendes Problem haben. Ein wirklich ernstes Problem. Wir finden die Aussage in Römer 6, Vers 23. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Warum ist der Lohn der Sünde der Tod? Das scheint mir doch etwas gar hart zu sein. Gut, sagt einer, ich habe Dinge getan, aber die sind doch gar nicht so schlimm. Ich habe mal diesen Schokostängel geklaut im Coop, als ich noch ein Kind war. Aber dafür gleich die Todesstrafe zu bekommen, das scheint mir doch etwas gar hart zu sein. Warum sagt die Bibel, der Lohn, der Sündelohn ist der Tod? Warum? Warum sagt sie das? Es ist ganz einfach. Die Bibel erklärt es uns im Buch Jesaja, Und dort im Kapitel 59 ab Vers 2, Sünde treibt einen Keil zwischen uns und Gott. Wie eine Mauer steht eure Schuld zwischen euch und eurem Gott. Wegen eurer Vergehen hat er sich von euch abgewandt und hört euch nicht. Sünde treibt einen Keil zwischen uns und unseren himmlischen Vater, den einzigen wahren Schöpfer. Das ist ein ernstes Problem. Warum erlaubt Gott aber keine Sünde? Die Bibel sagt uns, dass Gott absolute Liebe ist, absolute Gerechtigkeit, absolute Treue. Er weiß, welches Leid die Sünde verursacht. Wir leben in dieser Welt, wir wissen, welches Leid die Sünde verursacht. Gott erlaubt deshalb keine Sünde in seiner Gegenwart, weil er ein Gott der Liebe ist. Er wird nicht zulassen, dass Menschen ewig leiden müssen. Das ist nicht in seiner Natur. Er kann keine Sünde zulassen, weil wenn wir sündigen, bewegen wir uns weg von Gott. Wir treiben einen Keil zwischen uns und Gott. Das ist das Problem. Denn es heißt in der Bibel, dass Gott nicht nur unser Schöpfer ist, sondern auch unser Erhalter. Er erhält uns am Leben. Er hält alles zusammen. Er gibt dir jeden Atemzug, jeden Herzschlag kommt von ihm. Er ist der Ursprung allen Lebens. Wenn du dich von der Quelle des Lebens abschneidest, dann hast du ein ernstzunehmendes Problem. Was passiert, wenn du dich von der Quelle abschneidest? Du stirbst. Du stirbst. Ja, man sagt vielleicht, ja, aber ich bin noch nicht tot. Nein, vielleicht nicht. Es ist so ähnlich wie mit einem elektrischen Ventilator. Wenn er sich mit großer Geschwindigkeit dreht, sobald du die Elektrizität wegnimmst, werden die Blätter zwar sich noch weiter drehen, aber irgendwann, nach kurzer Zeit, werden sie stehen bleiben. Abgeschnitten. Das ist das, was unsere Welt passiert ist. Wir haben uns vom Schöpfer und Erhalter abgeschnitten und das ist ein ernstes Problem. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Im Buch der Offenbarung ist immer und immer wieder die Rede von Babylon. Es ist die Rede davon, dass die Bewohner betrunken sind. Eine Frage. Wie gut kannst du einer Täuschung widerstehen, wenn du betrunken bist? Wie gut kannst du ihr widerstehen? Jemand will uns glauben machen, dass wir so schlecht eigentlich gar nicht sind. Aber laut der Bibel ist es ein ernstes Problem. Und Gott nimmt dieses Problem sehr ernst. Viel ernster, als wir das tun. Lasst uns heute eine kleine Inventur machen. Eine Frage dazu. Hast du schon jemals gelogen? Nur eine ganz kleine Lüge? Vielleicht als du noch ein Kind warst? Die Bibel sagt uns, das macht dich zu einem was? Zu einem Lügner. Hast du schon jemals etwas gestohlen? Wirklich nicht? Hast du deine Steuererklärung immer ganz genau ausgefüllt? Bist nie zu früh von der Arbeit weg? Die Bibel sagt, das macht uns zu einem Dieb. Römer 3, Vers 23. Wir sind allesamt Sünder und ein Mangel des Ruhmes, den wir bei Gott haben sollten. Wie viele von uns haben gesündigt? Wie viele von uns haben gesündigt? Alle, genau. Wer hat nun ein Problem? Wir alle. Wir alle haben ein Problem. Wer ist nun würdig, das Buch zu öffnen? Niemand. Gut, ich habe gesündigt, sagt vielleicht einer, aber ich bin bestimmt nicht so schlecht wie die Person, die neben mir sitzt. Ich bin ganz gut im Vergleich zu anderen, nicht wahr? Ich möchte euch ein Beispiel geben. Stellt euch einmal vor, ich möchte nach Australien schwimmen. 10.000 Seemeilen weit. Ich bereite mich gut darauf vor. Ein Freund von mir will ebenfalls mitkommen. Eines Tages fahren wir nach Marseille, steigen dort ins Meer und fangen an zu schwimmen. Wir schwimmen und schwimmen und schwimmen. Und nach 5.000 Seemeilen bekommt mein Freund plötzlich einen fürchterlichen Krampf im Bein und geht sofort unter. Er ertrinkt. Ich kann ihm nicht helfen, also schwimme ich weiter. Nach vielen Monaten entdecke ich endlich die Küste von Australien zum Greifen nah. Ich leiste eine letzte große Anstrengung, um dieses Ziel zu erreichen, aber nur 3 Meter vor dem Ziel bekomme ich einen fürchterlichen Krampf und ertrinke. Eine Frage an euch. Habe ich mein Ziel erreicht? Nein. Es spielt nämlich keine Rolle, ob ich 5000 Meilen vor dem Ziel aufgebe oder 3 Meter. Ich habe so oder so mein Ziel, nach Australien zu schwimmen, nicht erreicht. Johannes wusste es und der Verbrecher am Kreuz wusste es auch, zwar nicht sofort. Alle verspotteten Jesus. Einer der Verbrecher spottete: Bist du Christus? So hilf dir selbst und uns. Die Priester und die Pharisäer spotteten: Bist du Christus? So hilf dir selbst. Komm herab vom Kreuz. Bist du der Sohn Gottes? So steig herab vom Kreuz. Es sollte kein Problem für sich sein. Der Verbrecher schaute hin zu Jesus und ihm geht ein Licht auf. Er beginnt über diesen Mann von Nazareth nachzudenken und über das, was er von ihm gehört hat. Die Frage ist, weißt du wirklich, wer Jesus ist? Fängst du an zu begreifen, dass das, was in der Bibel steht, die Wahrheit ist? Fängst du an zu begreifen, dass die Welt, in der du lebst, doch nicht so sicher ist, wie du dachtest? Vielleicht ist deine Ehe nicht so sicher, wie du dachtest. Vielleicht ist deine Arbeitsstelle nicht so sicher, wie du dachtest. Vielleicht ist es dein Gewissen, welches dich nachts nicht schlafen lässt, oder deine Gesundheit, egal was es auch sein mag. Wenn du zum Kreuz Jesu hinblickst, was siehst du da? Einen Verbrecher, der in den letzten Augenblicken seines Lebens feststellen musste, dass sein Leben eine einzige Lüge gewesen war. Eine Verschwörung. Es gibt ja viele Verschwörungstheorien überall auf der Welt. Ich persönlich glaube nicht an diese Verschwörungstheorien. Aber die Geschichte von Linda ist eine Geschichte der Verschwörung. Ihre Mutter, sie hieß Jeannie, hatte mit 17 geheiratet, gebar Linda im selben Jahr. Ihr Ehemann, kaum älter als sie, verließ die beiden kurz nachdem Linda geboren worden war und er ließ nie wieder etwas von sich hören. Jeannie hatte sehr viel Glück, als sie eine Vollzeitstelle fand in Omaha. Ein älteres Ehepaar sorgte für das Kind während der Woche, damit Jeannie arbeiten konnte. Sie brachte ihr Kind am Sonntagabend und holte es am Freitagnachmittag wieder ab. Es klappte alles sehr gut für eine Weile. Sie verdiente genügend Geld, um alle Rechnungen zu bezahlen, und sie konnte sogar etwas Geld beiseite legen. Alles ging gut, bis eines Tages das Telefon rang. Jeannie antwortete. Es war die Pflegemutter. Jeannie, du musst sofort herkommen. Die Sozialarbeiterin vom Jugendamt ist hier. Sie wollen uns Linda wegnehmen. Du musst sofort kommen, um einige Papiere zu unterzeichnen, in denen du uns als Pflegeeltern einsetzt. Was auch immer ihr tut, lasst sie nicht mein kleines Mädchen wegnehmen. Ich komme so schnell wie möglich. Sie brauchte 90 Minuten mit dem Zug von ihrer Arbeitsstelle zum Haus der Witness zu gelangen. Als sie dort ankam, war da eine Person vom Jugendamt und ein Anwalt, der ihr viele verschiedene Papiere in die Hand drückte und sie aufforderte, diese zu unterschreiben. Er sagte ihr, es ist wahr, wenn sie diese Papiere nicht unterschreiben, könnten sie ihre Tochter für immer verlieren. Und so unterschrieb sie die Papiere und ging zurück an ihre Arbeit. Ein paar Tage später, wie gewohnt am Freitagnachmittag, machte sie sich auf den Weg, ihre Tochter abzuholen. Es war Lindas zweiter Geburtstag. Sie hatte ein Geschenk gekauft und mit einer schönen Schlaufe versehen, und so kam sie voller Freude und klopfte an die Tür. Keine Antwort. Sie klopfte nochmals. Keine Antwort. Sie klopfte weiter und so laut, dass plötzlich der Hausmeister seinen Kopf durch die Türe hinausstreckte und sie fragte, kann ich Ihnen helfen? Ja, wo sind die Whitneys? Die wohnen nicht mehr hier. Die sind weggezogen. Ich weiß nicht, ob ihr den Schmerz der Trennung kennt. Aber ich will dir sagen, Gott kennt diesen Schmerz. Er weiß, wie es ist, denn jemand versucht, alle seine Kinder zu stehlen. Er hat seinen Sohn gesandt, um sie zu retten. Und was tun sie? Sie töten ihn. Gott versteht, was es bedeutet. In Offenbarung 5 steht, dass das Lamm aussah, als ob es geschlachtet war. Genau das ist auch passiert auf genau dieser Erde. Er weiß, was es bedeutet, zu leiden, Schmerzen zu ertragen. Er kann mitfühlen mit allem, was es auch sei. Jeannie telefonierte mit ihrem Anwalt. Dieser weigerte sich, mit ihr zu sprechen. Sie telefonierte mit dem Chef von Mr. Whitney, dem Pflegevater. Der sagte, der ist weggezogen, er hat nicht einmal seinen letzten Gehaltscheck mitgenommen. Ich weiß nicht, wo der hin ist. Sie telefonierte mit dem Jugendamt. Diese sagten ihr, die Adoption sei durch, sie können nichts mehr machen. Sie dachte bei sich, was ist, wenn ich, als ich die Papiere unterschrieben habe, Linda zur Adoption freigegeben habe, ohne es zu wissen. Das war das Ende für sie. Sie hatte kein Geld. Sie hatte kein Geld, keine Möglichkeit, einen Anwalt einzusetzen oder einen Privatdetektiv einzusetzen. Das war das Ende. Wo ist mein kleines Mädchen? Was soll ich nur tun? Sie gab niemals auf. Sie suchte weiter, jeden Tag ihres Lebens. Sie las alle Telefonbücher, die sie in die Hände bekommen konnte. Und in den Kleinanzeigen, in den Zeitungen, jeden Tag. Das war eine echte Verschwörung. Und je mehr ich darüber nachdenke, desto überzeugter bin ich, dass es eine große Verschwörung gegeben hat auf dem Planeten Erde. Jemand hat dich und mich von unserem himmlischen Vater gestohlen. Sie versuchen, dich in Unwissenheit zu halten. 2. Korinther sagt es ganz klar. 2. Korinther 4, Vers 3 und 4. Wenn die gute Nachricht, die ich verkünde, glanzlos und verhüllt erscheint, so ist dies nur für die Menschen, die verloren gehen. Der Satan, der Herrscher dieser Welt, hat sie mit Blindheit geschlagen, so dass sie der guten Nachricht nicht glauben, und so können sie auch deren hellen Glanz nicht sehen, den Glanz, in dem Christus aufleuchtet, der das Bild Gottes ist. Es ist eine Verschwörung, um dich und mich im Dunkeln zu halten, dich davon abzuhalten, das Dokument der Wahrheit in die Hände zu bekommen. Aber das Gute daran ist, keine Verschwörung ist perfekt. Es spielt keine Rolle, wie sehr Satan die menschliche Rasse über die Jahrhunderte auch täuschte. Seine Arbeit ist immer noch voller Löcher. Und diese Löcher sind immer noch groß genug, damit das Licht der Wahrheit durchscheinen kann. Du wirst immer die Wahrheit finden, wenn du sie suchst. Die Bibel lehrt uns, dass ein Verbrecher am Kreuz das Licht sah, welches durch so ein Loch scheinen konnte. Ihm gingen alle Lichter an. Zum ersten Mal in seinem Leben, trotz Blut, Schweiß und Dreck in seinen Augen, konnte er klar sehen. Er erkannte, dass der Mann, der neben ihm am Kreuz hing, das Lamm Gottes war. Am Fuße des Kreuzes schleicht eine Gestalt herum, die niemand zu beachten scheint. Immer wieder stachelt er die Menschenmenge an, zu spotten. Bist du Gottes Sohn, so steig herab vom Kreuz. Wir kennen alle diese Stimme, denn wir haben sie unser ganzes Leben lang gehört. Und was noch schlimmer ist, wir haben auf sie gehört. Sie spricht zu uns allen. Es ist diese Stimme am Fuße des Kreuzes, welche durch die Lippen der Menschenmenge spricht, immer wieder die Frage stellend: Bist du Gottes Sohn, so steig herab vom Kreuz. Heute schauen wir gemeinsam im Geiste runter zum Fuße des Kreuzes. Dort erkennen wir eine einzelne Gestalt, wie sie um das Kreuz schleicht. Niemand scheint sie zu kennen. Es ist der, der den Spott immer wieder anfacht, wenn er zu versiegen droht. Hey Jesus, ist das dein großer Plan? Willst du dein Königreich etwas so aufbauen? Komm doch herunter vom Kreuz, so wollen wir dir glauben. Er stellt immer wieder dieselbe Frage. Bist du Gottes Sohn, so steig herab vom Kreuz. Ich bin mir sicher, dass du diese Stimme erkannt hast. Jesus hat sie sofort wieder erkannt. Es war die gleiche Stimme, die schon in der Wüste versucht, den schon in der Wüste versucht hatte. Bist du Gottes Sohn, so sprich zu den Steinen, dass sie Brot werden. Bist du Gottes Sohn, dann spring vom Dach des Tempels. Du weißt, wessen Stimme das ist. Es ist Luzifers Stimme. Ja, er war dort am Kreuz. Ich weiß, dieser Gedanke ist kein besonders schöner Gedanke, weil doch dieser Ort ein heiliger Ort ist. Aber er war dort. Er sprach durch die Pharisäer, er sprach durch die Priester, er sprach durch die römischen Soldaten und er sprach durch einen Verbrecher am Kreuz. Er muss da gewesen sein. Was sonst könnte die Tatsache erklären, dass die menschliche Rasse den Sohn Gottes ans Kreuz nagelte? Satan wäre natürlich nichts lieber gewesen, als wenn Jesus vom Kreuz heruntergestiegen wäre. Seien wir ehrlich, er musste nicht dort hängen, er hätte runterkommen können. Er musste nicht dort hängen. Aber Jesus wusste in seinem Herzen, dass wenn wir je in sein Königreich kommen sollten, wenn wir jemals bereit sein würden für sein Kommen, wenn wir jemals Teil des neuen Jerusalem werden sollten, wenn wir jemals im Himmel stehen sollten mit Hoffnung, anstatt zu weinen, dann musste er den Preis für deine und meine Sünden bezahlen. Er hängte dort für dich und mich. Es waren nicht die Nägel, die ihn am Kreuz hielten. Er ist der Sohn Gottes. Er hätte ohne weiteres vom Kreuz herabsteigen können. Was ihn dort hielt, war der Gedanke, dich und mich in seinem himmlischen Königreich zu haben. Das hielt ihn am Kreuz. Satan und seine Engel sind immer noch am Werk. Sie flüstern dir ständig zu. Du bist nicht gut genug. Morgen ist auch noch ein Tag. Du musst dich nicht heute für Jesus entscheiden. Du bist ohnehin nicht gut genug, nicht stark genug, nicht klug genug. Sie beeinflussen immer noch Menschen zu zweifeln. Warum tun sie das? Weil sie sich davor fürchten, dass die Wahrheit ans Licht kommen könnte. Denn wenn du zu Jesus hinsiehst, du erkennen könntest, wer er wirklich ist. Das Lamm Gottes, welches für unsere Sünden geopfert wurde. Unsere einzige Hoffnung. Es gibt wirklich gute Nachrichten in der Bibel. Sie sagt uns, dass wir alle Sünder sind. Sie sagt uns, dass der Sünde Lohn der Tod ist. Aber es gibt gute Nachrichten für uns. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gabe Gottes aber das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Wisst ihr was? Ich liebe diese Aussage. Dieser Vers ändert alles. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Das ist das, was ich verdient habe. Wenn ich im Thronsaal Gottes stehen würde neben Johannes, ich müsste auch weinen. Ich weiß, dass meine Sünde getan hat. Ich weiß, dass ich die Verantwortung für mein Leben übernehmen muss. Die Bibel sagt, aber. Das ist ein wichtiges Wort, denn aber verändert alles. Ein kleines Beispiel. Als wir unsere erste Spülmaschine hatten, ich hatte gerade gekocht, um meine Frau etwas zu entlasten, und ich habe die Spülmaschine gefüllt mit Pfannen und Töpfen, und da kam meine Frau daher und sagte, das hast du gut gemacht, aber, versteht ihr, aber ändert alles. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Johannes steht im Thronsaal Gottes und weint. Er weiß, dass er ein Problem hat. Er ist nicht würdig. Doch da sagt ein Engel zu ihm, aber, weine nicht, der Löwe aus dem Stamm Juda ist würdig. In 1. Johannes 1, Vers 9 steht, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Vielleicht sagt jetzt jemand, ja, aber er weiß ja gar nicht, was ich alles getan habe. Doch, weiß er. Aber ich bin ein Dieb. Na und? Hat Gott gesagt, ich reinige dich von aller Ungerechtigkeit außer Diebstahl? Hat er nicht gesagt. Ja, aber ich habe jemanden umgebracht. In der Bibel steht, ich reinige dich von aller Ungerechtigkeit außer Mord. Es spielt keine Rolle, was es auch ist, es kann dir vergeben werden. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von wie viel Ungerechtigkeit? Von aller Ungerechtigkeit. Welchen Preis hat Jesus am Kreuz bezahlt? Er war sehr hoch. Hoch genug für alle Sünder, die jemals gelebt haben. Erstaunlich, dass er diese Strafe auf sich genommen hat. Vor kurzem rang der Verbrecher noch mit den römischen Soldaten. Nun aber ringt er mit etwas, das viel schlimmer ist als die Kreuzigung. Er ringt um Überzeugung. Er ringt um Überzeugung, dass der Mann in der Mitte dieser drei Kreuze wirklich Gottes Sohn ist. Im Evangelium nach Lukas steht das Folgende. Uns geschieht Recht, denn wir erhalten den Lohn für unsere Taten. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Er hatte Recht. Jesus hat nie eine Sünde begangen. Er hing am Kreuz für dich und mich. Und er sagte weiter zu Jesus, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Ein Dieb, Mörder und Verbrecher hat gerade Jesus gewählt. Er hat das Blut Jesu zur Reinigung seiner Sünden angenommen. Wenn du jetzt denkst, ich bin nicht gut genug für Jesu Opfer, dann hast du begriffen, worum es geht. Niemand ist gut genug, nur einer ist würdig, Jesus Christus. Wie können wir nur zum Kreuz hinsehen und die Sünde nicht hassen? Ich hasse die Sünde, denn sie hat meinen Jesus ans Kreuz geschlagen. Johannes im Thronsaal Gottes steht weinend dort, weil er weiß, dass er ein Problem hat. Wenn niemand gefunden wird, der würdig ist, das Buch zu öffnen, hat er ein Problem. Doch erst da sieht Johannes Jesus. Der ist würdig. Das ist alles, was zählt. Linda hatte ein Kleininserat in der Omaha-Zeitung erscheinen lassen im Oktober 1999. Mein Name ist Linda, geboren in Omaha von Jeannie und Warren am 8. Juli 1950 und zur Adoption freigegeben. Meine Adoptiveltern sind verstorben. Ich möchte keine Probleme verursachen. Ich suche nur Informationen oder eventuelle Wiedervereinigung. Wer bin ich? Wird jemand diese Anzeige lesen, werde ich jemals etwas mehr über mich erfahren. Einige Wochen später, es war der 2. November, klingelt das Telefon. Es war die Sozialarbeiterin. Linda, ich glaube, Sie werden wunderbare Weihnachten feiern. Warum? Eine Frau sah Ihre Anzeige in der Zeitung und sie ist davon überzeugt, dass sie Ihre Mutter ist. Sie weiß Sachen, die kann nur eine Mutter wissen. Soll ich ihr ihre Telefonnummer geben? Linda war etwas unsicher, aber schließlich sagte sie ja. Nachdem sie das Telefon aufgehängt hatte, setzte sie sich in der Küche auf einen Stuhl. Sie wartete und wartete. Am späten Nachmittag klingelte das Telefon. Ein komisches Gefühl in der Magengegend machte sich bemerkbar. Die Schmetterlinge im Bauch fingen an zu flattern. In diesem Augenblick kam ihr Ehemann in die Küche, umarmte sie und sagte zu ihr, du kannst es. Geh ans Telefon, schau mal, wer da dran ist. Sie hob den Hörer ab. Hallo? Hi? Ist das Linda? Ja, das bin ich. Ist das meine Mutter? Zwei sich völlig fremde Menschen beginnen zu weinen. Als Linda nach einiger Zeit ihre Sprache wiederfand, sagte sie, Mam, ich kann es nicht glauben, dass du meine Kleinanzeige gelesen hast, am einzigen Tag, an dem ich sie habe erscheinen lassen. Ich kann es kaum glauben. Liebling, ich habe die Zeitung jeden Tag der letzten 40 Jahre durchsucht nach einem Zeichen von dir. Jeden Tag. Liebe Freunde, wir wurden bei unserer Geburt gestohlen. Wenn du heute ein Gebet in den Thronsaal Gottes sendest, dann wirst du etwas Wunderbares erfahren. Jesus durchsucht alle Gebete, die vom Planeten Erde zu ihm kommen, auf einem Zeichen nach dir. Und er tut dies, solange du lebst. Er kennt deinen Namen, er weiß, wer du bist. Er ist das Lamm, welches geschlachtet ist, welches an deiner Stelle gestorben ist. Johannes steht im Thronsaal Gottes und weint, aber als er das Lamm sieht, welches geschlachtet war, da wurde er voll Hoffnung. Er wusste, dies ist mein Erlöser. Er weiß, das ist Gott und er kennt meinen Namen. Er weiß alles über mich, alles, was in meinem Leben passiert ist. Er weiß, wegen Jesus wird alles gut werden. Wer ist der Mann der Offenbarung? Es ist nicht der Apostel Johannes, es ist nicht Satan, es ist Jesus Christus, das Lamm Gottes. Amen. Ja, du Lamm Gottes, wir haben so viel Grund, dir zu danken, dir zu loben und zu preisen. Nicht nur dafür, dass du für unsere Sünden ans Kreuz gegangen bist, sondern auch, dass du am Kreuz geblieben bist und das alles erträgt hast. Weil deine Liebe so gross war, dass du nicht hast wollen, dass er nur einen einzigen von uns verloren geht. Herr, wir wissen, dass das Opfer für alle Menschen würde länger, die je gelebt haben. Und wir sind traurig darüber, dass so viele das ablehnen. Aber Herr, wir wollen dir auch Danke sagen, dass wir wenige das alles dürfen annehmen, dass wir dir dürfen um Vergebung bitten von unseren Sünden, dass wir zu dir dürfen aufschauen, wie wenn wir noch nie gesündigt hätten. Herr, wir wissen, dass du gleich wiederkommst und wir danken dir dafür. Bitte dich jetzt, dass du mit uns möglichst gehst die neue Woche. Dass auch die neue Woche mit Hilfe Chancen dir zu loben und zu preisen und dir zu vertrauen darf bieten. Ich danke dir, Herr. Amen.